Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Da sind wir dabei. Da ist Spree. Komm, Anna, das ist doch genau unser Ding.
Hast du zu viel getrunken?
Jetzt zieh dich doch mal nicht so. Die fünfte Jahreszeit hat angefangen und selbstverständlich wird der Karneval auch heute Abend in eine Stunde Film überhaupt keine Rolle spielen.
Hätte ich das gewusst, hätte ich mich als Pennywise verkleidet.
Ja, aber ich habe dieses kurze, sehr erschrockene Gesicht mir gegenüber, da habe ich tatsächlich für den Moment sehr genossen.
Du weißt, so. Ich bin Rheinländerin, ne?
Ja, ich weiß das, ja. Und ich dachte, ich muss das mal kurz auschecken, weil wir haben uns noch nie so intensiv über Karneval unterhalten und wie das eigentlich bei Frau von und zu Wollner im Hause so gepflegt worden ist.
Bei uns zu Hause wird beim Weihnachtsbaumschmücken immer Karnevalsmusik gehört.
Das ist ja geil. Wirklich?
Das ist eine alte Tradition. Ich weiß auch gar nicht, woher die kommt. Ja. Aber ich habe irgendwann mal damit angefangen, ich muss zu Hause den Weihnachtsbaum schmücken und dabei mache ich Karnevalsmusik an. Die Nachbarn wundern sich immer, aber meine Mutter findet es gut und am Ende machen wir eine Polonaise um den Baum.
Ich möchte unbedingt bei euch Weihnachten feiern. Das hört sich sehr lustig an. Ist aber tatsächlich heute Abend nicht unser beider Thema, sondern wir reden worüber, Anna?
Ich habe mich in einen Film verliebt. Dieser Film heißt The Big Sick und der rettet für mich ein bisschen das Genre der romantischen Liebeskomödie, was ja in den letzten Jahren dank wiederkehrender, blonder, weiblicher Hauptdarstellerinnen ein bisschen in Verruf geraten ist. Und in dieser Komödie gibt doch, die Hauptdarstellerin ist blond, aber das ist egal, weil der Hauptdarsteller ist es nicht.
Ja?
Der Hauptdarsteller hat den Namen, über den ich diese Sendung immer wieder stolpern werde. Er heißt nämlich Kumail Nanjiani, ist pakistanischstämmiger amerikanischer Stand-up-Comedian und erzählt hier seine eigene Lebens- und Liebesgeschichte, wie er seine Frau kennengelernt hat. Und es ist einfach nur ein ganz herzzerreißender Film.
Ich bin sehr gespannt. Ich dachte nämlich, die Romantic Comedy wäre seit Ende der 90er tot, wäre für Tatsächlich Liebe dann noch ein einziges Mal erfolgreich reanimiert worden und läge seitdem somnambul im Wachkoma. Den Dornröschenkuss fürs Genre gibt's heute Abend von Prinz Anna der Ersten. Bin sehr gespannt. Andere Frage, kennst du noch Und täglich grüßt das Murmeltier?
Selbstverständlich.
Kennst du noch Scream?
Auch das.
Und kennst du noch Final Destination?
Auch das.
Und was kommt raus, wenn du diese drei Filmkonzepte in einen Topf wirfst und ruppig umrührst?
Happy Death Day.
Ganz genau, Happy Death Day. Neue Trash-Horror-Komödie aus den USA. Geht da gerade erstaunlicherweise ziemlich steil, da werfen wir auch noch einen Blick rein. Und ich freue mich heute Abend in dieser unserer gemeinsamen Lieblingssendung auf einen Gast, den man wirklich nicht so oft vor ein Mikrofon bekommt, auf den Ausnahme-Weltkünstler Ai Weiwei, dessen erster Film, die extrem bewegende Flüchtlingsdoku Human Flow, startet auch diesen Donnerstag. Und wir werden mit ihm, mit Ai Weiwei, über sein neuestes Werk sprechen. Das sind mehr als genug gute Gründe, bei uns zu sein. Also Vorhang auf und Bühne frei.
Alaaf.
Deutschlandfunk Nova.
Ich habe eben schon mal kurz gesagt, dass man manchmal doch so ein bisschen das Gefühl hat, die Rom-Com, also die romantische Komödie, hätte sich irgendwann selbst überholt und überrannt und wird seit Ende der 90er mit wenigen Ausnahmen eher scheintot und mit lebenserhaltendem Filmmaterial durch die Kinos geschleppt. Zeit, den Defibrillator heiß laufen zu lassen, sagt Anna Wollner, weil Donnerstag die Liebeskomödie The Big Sick ins Kino kommt und damit ein Silver Lining am Horizont der Rom-Com. Der Film ist die wahre Kennenlerngeschichte des pakistanischstämmigen Comedians, der heißt wie?
Kumail Nanjiani.
Na, ich dachte, das erste Stolpern könnte jetzt schon anfangen, aber hast du umschifft.
Den ganzen Tag geübt.
Hast du die Klippe umschifft. Und seiner Frau Emily. Anna, was ist jetzt an dieser Story so besonders, dass das für einen eigenen Kinofilm reicht?
Die Umstände, denn er ist Sohn pakistanischer Einwanderer, die ihren Sohn am liebsten als Juristen sehen oder als Arzt. Und die beiden, also Emily und er, die lernen sich bei einem seiner Auftritte als Stand-Up-Comedian kennen, als sie ihm zujubelt und sein Programm unterbricht. Und nach einem kurzen Gespräch an der Bar erfolgt der potenzielle One-Night-Stand mit obligatorischem, peinlichen Anschlussgespräch.
Ich glaube, ich gehe jetzt nach Hause.
Warte, wir hatten noch gar nicht zum zweiten Mal Sex.
Ja, ich bin auch kein Luder. Ich habe nur einmal Sex beim ersten Date. Also es hat mir echt gefallen. Vielen lieben Dank. Ich rufe mir jetzt ein Uber und dann fahre ich nach Hause. Und ich hoffe... Sag nicht...
Dein Fahrer muss nur noch eine Hose anziehen, dann ist er bereit.
Ja, der erste Karlauer noch im Bett. Er ist der Uber-Fahrer, der sie nach Hause fahren soll. Aber das ist tatsächlich der Beginn einer wunderbaren Liebe.
Das geht aber dann doch sehr flott, oder?
Ja, das Komplizierte kommt halt noch. Denn seine Eltern, die wissen eben nichts von ihr. Seine Mutter, die will ihn auch immer noch verkuppeln in eine arrangierte Ehe mit einer pakistanischen Frau. Und diese Szenen, die sind vom Tempo und vom Timing her einfach nur großartig. Wie diese Familie jede Woche beim Familiendinner zusammensitzt und immer rein zufällig die Tochter einer Bekannten vorbeikommt, die auch rein zufällig großer X-Files-Fan ist, genauso wie er.
Rein zufällig.
Und er aber auch schon weiß, was passieren wird. Er es anzählt. Er sitzt wirklich da und sagt, in 10 Sekunden, also die Tür ist klingelt an der Tür und er sagt, in 10 Sekunden kommt zufällig jemand vorbei und bringt etwas und sie ist zufällig Single und genauso alt wie er etc. Und es geht halt sehr viel um Geheimnisse. Seine Eltern denken zum Beispiel auch noch, er ist gläubig und betet 5-mal am Tag gen Mekka, aber immer wenn er in den Keller geht, guckt er heimlich YouTube-Videos, um die Zeit zu überbrücken. Und er bekommt von diesen Frauen immer auch Fotos, also ein bisschen wie bei Germany's Next Topmodel. Ja. Und die legt er alle in eine Kiste, bis Emily die findet und die ist alles andere als begeistert.
Mein Cousin Rehan hat eine irische Frau und jetzt verstößt ihn die ganze Familie. Niemand von uns darf noch mit Rehan sprechen.
So hast du mir nichts davon erzählt.
Weil ich dachte, dass du das nicht verstehst und ich hatte auch offenbar recht.
Oh, du dachtest nicht, dass ich dein Leben irgendwie
verstehe? Du hättest mich verstanden. Ich kämpfe gegen eine 1400 Jahre alte Kultur an. Du warst hässlich auf der Highschool. Das ist ein verdammter Unterschied.
Es sind dann doch diese kulturellen Unterschiede, die hier überwinden werden müssen.
Ja, also wenn es aber letztendlich dann doch eine, sagen wir mal, feststehende Regel für Romcoms gibt, dann ist es die, keine Rom-Com ohne Happy End. Wird die jetzt hier etwa gebrochen?
Nee, aber dieses Happy End ist noch weit entfernt und es kommt noch so ein bisschen dicker. Ein paar Wochen später landet Emily im Krankenhaus und muss in ein künstliches Koma versetzt werden. Und während sie mehr oder weniger im Sterben liegt und keiner weiß so richtig, was sie hat, kümmert er sich um sie, bis ihre Eltern da sind und schleicht sich dann auch noch ganz langsam in deren Herz.
Sie haben zwar gesagt, dass sie mich nicht brauchen, aber ich würde jetzt trotzdem gerne hier warten.
Ihr habt Schluss gemacht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum Sie hier sind. Sie müssen sich hier wirklich nicht verantwortlich fühlen, Kumail. Und das wollten Sie nicht, als sie wach war? Warum also im bewusstlosen Zustand?
Es ist komplizierter, als Sie es darstellen.
Ist es das? Ich weiß von der Zwei-Tage-Regel. Und von den Fotos in der Kiste und den Geheimnissen. Sie erzählt uns alles.
Ja gut, also das klingt nach einer süßen Story, erinnert aber dann schon auch so ein bisschen, was mir einfiele, wäre Love and Other Drugs, Jake Gyllenhaal und Anne Hathaway. Führt das nicht dazu, dass am Ende unterm Strich es dann doch wieder so eine Rom-Com aus dem Rom-Com-Lehrbuch ist?
Nee, also The Big Sick folgt zwar den üblichen Regeln und Abläufen der Rom-Com, aber eben auf eine total charmante Art und Weise und bricht auch mit diesen Regeln. Denn die Zwischentöne und der Humor sind eigentlich ja all das, was den Film so schön werden lassen. Als er seinem Bruder zum Beispiel gesteht, dass er eine weiße Frau datet, rastet der in einem Café aus und Kumail, der guckt alle entsetzten Anwesenden an und sagt, wir hassen Terroristen genauso wie ihr. Also der Film spielt wirklich mit der Herkunft seines Hauptdarstellers und Kumail Nanjiani spielt sich auch selber, was nochmal das Ganze auf eine neue Ebene hebt. Der versucht sich zum Beispiel auch in so einem stundenlangen One-Man-Stück über seine Herkunft. Er arbeitet sich wirklich ab daran.
Ja.
Er hat Diskussionen mit seinen Eltern, warum habt ihr mich hierher gebracht, wenn ihr nicht wollt, dass ich ein amerikanisches Leben führe? Es ist wirklich eine Komödie, die total divers ist, ohne aber ein Aufsehen darum zu machen. Und in diesem Comedian-Setting ist das nicht so übers Knie gebrochen lustig, sondern wirklich lustig. Und ja, du wirst jetzt lachen, aber The Big Sick hat mir so ein bisschen den Glauben an die Liebe zurückgegeben.
Das ist so schön. Ich komme nicht umhin, dich, während du das sagst, mit einem Karnevalslied und den Weihnachtsbaum laufen zu sehen. Aber das ist eine andere Geschichte und soll ein anderes Mal erzählt werden. Den Glauben an die Liebe zurückgefunden. Und wenn das Anna Wollner sagt, die wir in Fachkreisen ja gerne mal den Saruman der deutschen Filmkritik nennen. Die Frau.
Ich habe halt Geburtstag, ich hätte es gern als T-Shirt-Spruch.
Die Frau, die nur allein deshalb nicht in Mordor leben könnte, weil es ihr dort zu kitschig wäre. Wenn Anna Wollner das sagt über einen Film wie The Big Sick, dann solltet ihr am Donnerstag vielleicht doch überlegen, der Romantic Comedy nochmal eine Chance zu geben.
Ich habe ihn mittlerweile schon 2-mal gesehen.
So, und er ist beim 2. Mal nicht schlechter geworden.
Das stimmt, er ist sogar noch besser geworden.
Ihr wisst, was ihr zu tun habt.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
The officials came here and told him, look, there's no way you're gonna get papers to continue, so you're gonna be deported. either you go voluntarily or we arrest you. And yesterday it started with police coming here and actively arresting people. They're very afraid of being brought back. I mean, there's a reason why these people are here.
Die Bilder zu dem, was ihr gerade nur kurz gehört habt, sind teilweise verstörend, beängstigend, sie sind wütend machend. Und gleichzeitig hat man so ein Gefühl von Hilflosigkeit. Und damit hat uns der Macher des Films Human Flow, Ai Weiwei, genau da, wo er uns haben will. In der Gefühlswelt eines der rund 65 Millionen Flüchtlinge aktuell auf diesem Planeten. Er macht das nicht durch Oscar-Preisträger oder andere hochdekorierte Schauspieler in irgendeinem Spielfilm, sondern er macht das mit echten Menschen vor seiner Kamera. Er ist nämlich um die Welt gereist, durch 23 Länder, und er macht die Situation von Flüchtlingen weltweit in seiner Doku zu genau der massiven globalen Herausforderung, die sie ist. Vielleicht sogar die größte Herausforderung der Menschheitsgeschichte bis hierher. Woran denkt ihr, wenn ihr an Flüchtlinge denkt? Syrien vermutlich. Es schießt einem irgendwie sofort in den Kopf. Und das ist ja auch richtig so. Die Menschen fliehen in Massen aus Syrien, weil von diesem Land aktuell nicht wesentlich mehr übrig geblieben ist als ein hochgefährlicher, lebensbedrohlicher Schutthaufen, ohne jeden Schutz, ohne Essen und Trinken und ohne medizinische Versorgung in irgendeiner Art und Weise. Human Flow ist aber kein Film über Syrien. Syrien ist ein Teil des Films. Genau wie Afghanistan, Irak, Bangladesch, Pakistan, Palästina, Israel, Thailand, Libyen, Kenia, Afrika insgesamt, Malaysia, Jordanien, Mazedonien oder auch die Türkei, Ungarn, überhaupt große Teile von Europa, Italien, Lampedusa, Griechenland, Frankreich, auch Deutschland. Das ist nebenbei das, wo wir hier leben, Europa. Ein Flüchtlingskontinent, der immer noch gerne so tut, als ginge uns das alles hier irgendwie nichts an. Aus welcher blindwütigen Arroganz heraus auch immer. 65 Millionen Flüchtlinge rund um den gesamten Planeten. Es sind nämlich auch Menschen aus Ländern auf der Flucht, die nicht jeden Tag in den Nachrichten stattfinden. Das zeigt dieser Film, und ganz im Ernst, es macht einen fertig. Ohne Dramatik, ohne Zeigefinger. Das lässt Ai Weiwei alles sein. Dafür ist er als Künstler viel zu sehr Purist. Einer, der die Wahrheit, die Erkenntnis und das Verstehen in den Mittelpunkt seiner Arbeit setzt, seit vielen Jahren schon. Der braucht für diese Doku keine Effekte. Teilweise hat er Situationen, in denen er Flüchtlinge angetroffen hat, einfach nur mit seinem Handy gefilmt. Es braucht keiner zu glauben, dass die Betreiber von Flüchtlingscamps irgendwie wild drauf wären, irgendwelchen Fernseh- oder Filmteams die Zustände dort zu zeigen. Also da mit einem großen Team anzurücken, wäre sowieso kontraproduktiv gewesen. Menschen, die in zerfledderten Zelten vor sich hinhausen, teilweise seit Jahren schon, ohne sauberes Trinkwasser, interniert, man kann das nicht anders sagen, die nicht weiter können, da wo sie hinwollen, und auch nicht mehr zurück können. Das ist nicht nur in Jordanien so, im Irak oder im Libanon, den armen Ländern, die direkt an Syrien angrenzen und mit der Gesamtsituation eh maximal gebeutelt sind. Auch in der Türkei sieht es so aus. Ihr wisst schon, ne? Türkei, das ist dieses Land mit dem freundlichen Herrn Erdogan, der es sich von der EU milliardenschwer bezahlen lässt, uns diese lästigen Flüchtlinge vom Hals zu halten, damit wir hier wiederum unsere hirnverbrannten Rechtspopulisten halbwegs im Zaum gehalten kriegen. Flüchtlingscamps in der Türkei, wirklich kein besonders für sich werbendes Zeltlager. Auch das macht der Film Human Flow mit Augenzeugen und mit Menschen, die dort leben, sehr deutlich.
There is nothing in this agreement in favor of refugees. Turkish law system only allow them under the temporary protection. It means they have no international right here. One day the government decides, I will send them back. The government can do this because they are not defined as a refugee. No international right for them.
Verstörend, beängstigend, wütend machend und Hilflosigkeit waren so Begriffe, die ich eingangs benutzt habe. Warum also, berechtigte Frage, solltet ihr ab Donnerstag in eine knapp dreistündige Doku gehen und euch diese Seelentortur antun? relativ einfach, weil es wichtig ist, weil es das absolut Mindeste ist, zu wissen, was auf diesem Planeten gerade abgeht. Und nein, bevor einer in diese Richtung denken sollte, da hat keiner was zusammengeschnitten, was dann auf der Leinwand wieder viel schlimmer und dramatischer aussehen soll, als es wirklich ist. Da hat nur einer die Kamera in die Realität gehalten und reibt euch die Wahrheit jetzt wie mit Seife in die Augen. Das brennt. Aber wenn danach mal so dieser sanfte Wohlstandsschmodder von der Pupille runter ist, den wir da alle drauf haben, dann sieht man, was auf unserer Erde wirklich gerade Phase ist. Wie jeder danach mit dieser Information umgeht, das ist seine eigene Sache. Ai Weiwei ist nicht angetreten, um hier eine filmische Lösung anzubieten. Er zeigt das Globale, das Ganze, das Umfassende in seiner heftigen, aber auch in extrem guten Bildern und aus tollen Perspektiven. Er hatte neben Handys und Filmkameras teilweise auch Drohnen am Start. Das sind wahnsinnig beeindruckende Bilder geworden. Über 200 Menschen haben bei der Umsetzung mitgewirkt und rausgekommen ist eine der beeindruckendsten Dokumentationen der letzten Jahre. Traut euch da rein. Das ist mein Wunsch. Traut euch hinzusehen. Weggucken, das Problem wegschieben, beide Zeigefinger in die Ohren stecken und laut La 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 singen, das ist keine Lösung. Ai Weiwei, chinesischer Konzeptkünstler, Bildhauer, Kurator, Menschenrechtler und Dissident, hat diesen Film gemacht und er ist gleich unser Gast. Ich habe ihn in seinem unterirdischen Berliner Atelier treffen dürfen, in diesem beeindruckenden Gewölbe, in dem er arbeitet. Es ist eins der wenigen Interviews, die er gegeben hat, bin ich wirklich extrem froh drüber. Der Mann, der ab Donnerstag mit Human Flow jetzt auch als Filmemacher bekannt sein wird, den hören wir gleich in eine Stunde Film.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
60 Jahre alt ist Ai Weiwei dieses Jahr geworden. Was er ist, da habe ich eben schon gesagt. Wichtig zu wissen ist aber definitiv noch, in Sachen Flüchtlingen weiß der Mann sehr genau, wovon er redet. Stand selbst von 2011 bis 2015 in China unter Hausarrest, durfte die Volksrepublik nicht verlassen. Als die Ausreisegenehmigung auch auf internationalen Druck hin dann kam, ist er ins Exil nach Berlin gegangen. Da hat er seitdem ein unterirdisches Atelier, in dem er arbeitet, so ein Gewölbe, so ein riesiges Kellergewölbe. Er ist ein Flüchtling, der schon Sohn eines Flüchtlings war. Also auch Ai Weiweis Vater hat bereits als Künstler in China gearbeitet und ist deswegen auch schwer angegangen worden. Die ganze Familie hat quasi ein Leben lang unter verschiedenen Repressionen leiden müssen. Ich habe ihn getroffen in diesem beeindruckenden Atelier da unter der Erde. Das hört ihr gleich auch tatsächlich akustisch ein bisschen und habe einen sehr zurückhaltenden, einen sehr bedachten und vor allem sehr freundlichen und sehr intelligenten Mann kennengelernt. Er spricht Englisch sehr gut, wenn auch mit etwas Akzent. Ich habe unser Gespräch aber trotzdem im Original gelassen und finde, dass sich das heute mal vielleicht etwas genauere Zuhören trotzdem sehr lohnt. Ich bin sehr froh, dass er Zeit gefunden hat für uns. I'm very happy that you found the time to talk with us about your movie Ai Weiwei. Hello.
Hi, thank you. I'm very glad to talk with you.
The title of the movie is Human Flow. That sounds so peaceful. Talking about 65 million refugees and migrants right now on this planet, wouldn't human flood have been more precise?
If we talk about human flood, that's one side, one way to look at the situation. But I would rather to see human flow because I would want to put it in the very historical perspective about the human development from the very beginning of the history when they thousands of years ago, they come out of Africa and or come out from different, they start to put their feet in different locations and seeking for more prosper locations or more environmental friendly locations and to move. You know, the humans always on the move. Mm-hmm.
The world knows you as an artist more than anything else. What made you want to do a movie?
my understanding about artists is express themselves through a rightful media, which could be a sound, a light, a poetry, a movie, and a gesture, and a drawing or sculpture. Mm-hmm. Or, you know, also could be some kind of form which in dealing with communication.
You make very clear what you want to show us in the movie, because it's full of very impressing, some might say depressing, pictures of anger, of pain, of fear. But what was your main intention? What do you want to say with it, besides showing the pictures that you show?
I want to show the reality, because the film is about reality, and that's why it's still called a documentary. But the reality have both sides. One is suffering and the desperation and all those frustrations in dealing with the people who called the refugees, being called refugees. And it's the same time, it's a reality of the human dignity.
You make this movie a very global one, because you don't show us just single parts of this human flow. You've been to 23 countries. You show us African situations. You show us situations in Syria and Jordan, but you also filmed in Europe. You show that the flow has come here. Why do people in Europe still ignore the situation? How can they?
This is not a Syria problem. It's not regional. It's not religious. You know, you have a Muslims war with others, but you also have Buddhist war with Muslims, and kills the Muslims, burn their village in Myanmar, and it's happening right now. You have African problem with population, with environmental problems, you cannot just say that's something so special you don't understand it. Everybody should understand it. This is a human problem. It's never going to stop, and it's going to be depend on each of us how consciously we act and how effectively we stop those kind of human bloody wound. You know, it's still bleeding there. And Europe has been very privileged after Second War, yes, and established kind of political status as a democracy, and to be very prosperous. And now it's already second, third generation in understanding this. And in this time, basically Europe enjoys the domestic prosperity, which is profited from a long time, colonial time even, explorers, and taking the whole treasures from all over the world, established the knowledge and the vision and the ideology, which is the most precious gift for humankind. But at the same time, it has been challenged by globalization again and the internet age, because in the globalization, those regional problems and profits are not enough. The powers become so united with China, Russia, or any locations, and the border is not the border on the map anymore.
And it also makes you see the governments of the rich European countries look so helpless when they pay someone like Erdogan billions of euros to hold back the flow, to keep the migrants there. I mean, how helpless can a government be? Obviously paying for a problem.
They have been doing this for so long during the Israel and Palestine situation. They're paying Jordan and paying, you know, Lebanon and to storage those situations, just like storage, and, you know, millions of refugees stuck there. And of course, now they do Turkey, and they try to pay, you know, Yemen, and, you know, doing the same thing. So it's as long as you stay on the other side of the street, other side of a border, other side of a fence, we still come for our party. It definitely hurt the foundation of the European or the civilization's understanding about human conditions. If we low down that condition, that would be causing big flood universally, because nobody defending those very essential principles.
You are suffering by suppression yourself. You have been suppressed by the Chinese government again and again. How much does this have to do with having a different look on the whole situation than someone could have who hasn't been through that?
I think it helped a lot, because being an artist and at the same time being a political activist, you're constantly testing yourself in being different. Different in other people's eye. Could be a political region, or could be a mainstream judgment or values. And this is, you know, it's a profession. You know, you're testing yourself how far you can go, and to see, you know, by challenging that, you also challenge the human's judgment and philosophy. So it's not an easy job to be a real artist, but of course you can also be decoration or just selling in the market, or, you know, for some kind of strange notions. But my job is really constantly have to put myself in this kind of edge or danger, because my value come from to redefine a new definition of our behaving and act. That helps me to put myself in the situation as a refugee, or, you know, I was a refugee or has been a refugee for since I was born, because my father was also being criticized as enemy of the state.
Yes.
So I don't know if that's fortunate or unfortunate, but it makes me easier to understand them.
Thank you. The movie is out in theaters this Thursday, Human Flow by Ai Weiwei. Go and see the movie. And thank you, sir, for the interview.
Thank you so much.
Deutschlandfunk Nova.
Film News.
Noch lange nicht Schluss in Mittelerde. Nur weil Peter Jackson mal gesagt hat, nach 3 Herr der Ringe und nochmal 3 Hobbit-Filmen sei für ihn jetzt Schluss mit Mordor, heißt das nicht, dass Tolkiens Geschichten damit ausgereizt wären. Amazon hat jetzt angekündigt, die kleinen Hobbits mit den haarigen Füßen in Serie zu schicken. Und zwar big time. Wie der Streamingdienst in einer Pressemitteilung bekannt gab, sind gleich mehrere Staffeln geplant. Die Handlung soll zeitlich vor dem ersten Ringe-Film, also vor die Gefährten, spielen. Ob wir da dann die jungen Frodo Beutlin und Samwise Gamgee, einen etwas jüngeren Gandalf oder sogar überhaupt keine der bekannten Figuren wiedersehen werden, ist noch nicht klar. Nur, dass die Nummer groß aufgezogen werden soll. Mehrere Staffeln plus Option auf Spin-offs einzelner Figuren. Der Deal sei unter Dach und Fach. Es werde umgehend mit den Planungen begonnen. Bei einem Projekt dieser Größe gehen wir, bis wir etwas Fertiges zu Gesicht bekommen, mal vorsichtig von 2019 aus. Holzwurm in Pinocchio? Disney feierte zuletzt große Erfolge mit den Realverfilmungen seiner Zeichentrickklassiker. Maleficent, Das Dschungelbuch, Die Schöne und das Biest, allesamt Granaten an der Kinokasse. Der König der Löwen, Dumbo und Aladdin kommen in rund 2 Jahren geballt in die Kinos. Alles super mit Disneys aus Alt macht neu Gelddruckmaschine. Wirklich alles super? Nicht ganz. Denn in einem kleinen Jungen mit Fäden an Armen und Beinen scheint der Holzwurm zu stecken. In Pinocchio. Der steht schon seit Jahren auf der Remake-Wunschliste des Filmkonzerns, und jetzt der nächste Rückschlag. Laut Informationen der Kollegen des Hollywood Reporters hat 007-Regisseur Sam Mendes die Brocken hingeschmissen, noch bevor er sie aufgenommen hatte. Unüberbrückbare künstlerische Differenzen, wie es wohl heißt. Nun sind 2 andere Schwergewichte im Gespräch. Ron Howard als Regisseur und Robert Downey Jr. als Produzent des kleinen Marionettenjungen. Und auch hier ist der Wunsch Vater des Gedanken. Von einer konkreten Zusage oder einem Arbeitsbeginn Königin ist nämlich noch keine Rede. Bei der Liste an Neuverfilmungsprojekten wird Disney es verschmerzen können. Wir behalten Pinocchio und sein Gepetto trotzdem im Auge. Ist nach Justice League schon vor dem Ende? Was sind denn das für putzige Töne von noch Batman Ben Affleck? Es soll bald schon wieder Schluss sein mit der Fledermauserei. Sehr strange. Justice League startet erst am Donnerstag und schon jetzt sorgt Mr. Affleck für hochgezogene Augenbrauen im DC-Universum. In einem wieder mal typisch verstörenden Ben Affleck-Interview mit USA Today sagte der Hollywood-Star, er suche jetzt schon nach einem Ausweg für seinen dunklen Ritter. Eine Rolle wie Batman könne man, Zitat, nicht ewig spielen. Er wolle einen sowohl eleganten als auch coolen Ausstieg aus der Rolle finden. Zwar sagte er nicht genau, wann das sein solle. Auf die Frage nach dem eigentlich anstehenden ersten Solofilm The Batman sagte Affleck jedoch, dies sei ein Film, den er wieder, Zitat, erwäge zu machen. Konkrete Planungen klingen anders. Nachdem er also nun schon länger und definitiv nicht mehr als Regisseur des Projekts zur Verfügung stand, scheint auch offen, ob er die Hauptrolle im Solo-Abend Abenteuer noch übernehmen wolle. Und wir warten einfach aufs nächste Stranger-Interview. Haben wir ja selbst schon oft genug erlebt.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Es ist völlig in Ordnung, dass das jetzt der Punkt in dieser Sendung heute Abend ist, an dem ihr euch fragt, sag mal, Justice League? Der startet doch jetzt Donnerstag. Wieso? In drei Teufelsnamen, vielleicht in diesem Fall sogar vier Teufelsnamen. Wieso redet der Westen heute nicht über diesen Film? Das ist sehr schnell beantwortet. Wir haben wieder mal eine dieser albernen, ich korrigiere, höchst albernen Sperrfristen auf Filmbesprechungen. Manchmal gibt's das, ne? Dann kackt sich der Verleih dermaßen in die Hose, weil die Angst haben vor Spoilern oder möglicherweise vor Verrissen, ich weiß es nicht genau, dass dann so eine internationale Sperrfrist festgelegt wird bei Filmen, die gemeinsam starten, in dem Fall jetzt übermorgen, Donnerstag, Justice League. Man darf erst morgen früh mitteleuropäischer Zeit ab 8.50 Uhr über diesen Film sprechen. Demzufolge habe ich ein Verbot, über diesen Film zu reden heute Abend, obwohl er schon übermorgen startet. Ich bin wirklich ganz knapp davor, ihr ahnt gar nicht, wie knapp davor, da einen wirklich anständig großen Haufen draufzulegen. Ich belasse es für heute Abend einfach dabei zu sagen, Justice League startet übermorgen und ihr könnt da reingehen, ihr könnt es aber auch lassen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Rezept zum Mitschreiben, ne? Falls ihr euch mal selbst einen Film backen wollt, dann braucht ihr genau diese Zutaten, wenn es um einen weiteren Kinostart vom Donnerstag geht. Ihr braucht 250 Gramm und täglich grüßt das Murmeltier. Ihr braucht weitere 250 Gramm Scream und noch 250 Gramm Final Destination. Das sind 750 Gramm feinste Backmischung. Da packt ihr ein klitzekleines bisschen was Neues rein und dann kommt das hier dabei raus.
Hör zu, ich weiß, das ergibt gar keinen Sinn, aber ich habe diesen Tag schon mal erlebt. Zweimal.
Tree, ich...
Nein, glaub mir, ich weiß, das klingt total verrückt, aber... Verstehst du nicht? Ich weiß, was passiert, bevor es passiert. Lori. Lori, heute Abend wird mich jemand töten.
Das ist genau das, was passiert in diesem Film Happy Death Day, so einem Horror-Trash-Komödien-Verschnitt aus den USA, der da gerade erstaunlich gut funktioniert an den Kinokassen. Ihr habt schon am O-Ton gemerkt, an diesem kleinen Ausschnitt aus dem Film, eine junge Frau erlebt denselben Tag wieder und wieder und wieder und er endet jedes Mal damit, dass sie am Ende von so einem Unbekannten mit so einer komischen Babyplastikmaske im Gesicht umgebracht wird. Ich habe diesen Hype, der in Amerika gerade um diesen Film gemacht wird, nicht ganz verstehen können, ehrlich gesagt. Ich fand das Ding durchaus unterhaltsam. Ich habe ja gesagt, so ein bisschen täglich grüßt das Murmeltier, so ein bisschen Scream und so ein bisschen Final Destination. Da haben die was Neues draus zusammengerührt. Auch die Comedy-Elemente im Film sind tatsächlich gar nicht so schlecht geworden. Also wenn ihr auf was echt Seichtes Bock habt, vielleicht nachdem ihr Human Flow gesehen habt und diesen Film fertig verarbeitet habt, obwohl dann wird Happy Death Day nicht mehr im Kino sein, das Konzept wird nicht aufgehen. Also wenn ihr parallel vielleicht irgendwas Seichtes haben wollt mit so ein bisschen Grusel und so ein bisschen Spaß und einer großen Tüte Popcorn auf dem Schoß, dann wäre Happy Death Day vielleicht eine Möglichkeit für den Donnerstag. Großer Hype, wie gesagt, der gerade in Amerika gemacht wird, kann ich diesem Film nicht wirklich attestieren. Das als kleiner Rausschmeißer heute Abend in eine Stunde Film. Tom Westerholt bedankt sich für die Aufmerksamkeit heute Abend. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis nächsten Dienstag, wenn wir uns wieder hören zu einer Stunde Film. Bis dahin macht's gut, habt eine schöne Zeit und tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Jeden Dienstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.